Das ist der Wirtschaftspodcast Main Koblenz. Starke Wirtschaft, gutes Leben. Ein Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein. Ja, liebe Frau Emde, ich freue mich, dass wir uns wieder sehen, dass wir wieder sprechen und Sie haben ein spannendes Thema heute mitgemacht für die neue Folge des Podcasts.
Ja, guten Tag, liebe Frau Eschbach. Ich freue mich auch, Sie wieder zu hören in unserem weiteren Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein MbH. Wir haben viele Themen und ein besonderes Thema, nämlich die Fachkräftesicherung und Entwicklung in der Region, liegt uns sehr am Herzen. Daran arbeiten wir schon einige Jahre. Und ein neues Baby der WFG ist unsere Arbeitgebermarke Mück auf Zack. Darüber möchte ich heute gerne mit Ihnen, aber auch mit unserem Gast, nämlich Herrn Jörg Rosenbach, Geschäftsführer von Häuft the Thermo Oil People, also ein Hidden Champion aus Bell, Backofenbauer, in Bell verwurzelt und ein wirklich spannendes Unternehmen. Und ich glaube, Jörg, du hast auch spannende Themen heute mitgebracht.
Frau Emde, jetzt muss ich direkt fragen, Sie haben gesagt, Jörg, ich kenne Herrn Rosenbach unter Georg. Möchten Sie es vielleicht aufklären, Herr Rosenbach?
Ja, ich grätsch da mal rein. Ja, ich bin im katholischen Elternhaus aufgewachsen und ich hatte mal, ja, einer meiner Vorfahren war ein Georg und meine Eltern haben mich Georg benannt, auch ich bin auch so getauft worden, und aber meine Mutter fand das irgendwie nicht so schön und hat dann irgendwann gesagt, wir rufen den jungen Jörg, und ich bin mit Jörg aufgewachsen. Ja, und irgendwann 16 habe ich dann Personalausweis beantragt und hatte dann den Dialog auf dem Amt. Ja, ich bin der Jörg, nee, Sie sind der Georg. Und dann ging das so hin und her. Und dann habe ich gedacht, naja, ich habe ja keinen ganz schlimmen Namen, dann lass das Georg. Aber der Rufname in der Familie und in meinem Bekanntenkreis ist Jörg, aber offiziell bin ich der Georg. So, also ich höre aber auf beides, also auf alles. So.
Okay. Und wir haben uns kennengelernt an der Hochschule Koblenz. Ja. Wir haben beide dort studiert und sind seitdem, haben uns nie aus den Augen verloren. Also insofern passt es ganz gut. Also für mich ist es der Jörg. Ja.
Ich finde das großartig. Also ein Podcast lebt von guten Storys, die man erzählt. Und wenn das mal keine gute Story zum Einstieg ist, dass jemand mit 16 beim Amt erfährt, wie sein richtiger Name ist. Also der Start ist schon mal schön. Ich freue mich auf das Thema. Ja, Herr Rosenbach, die Frau Emde hat sie gerade schon so ein bisschen vorgestellt. Backofenbau, Thermoöl, unser täglich Brot gibt uns heute. Wie oft haben Sie diesen Spruch schon gehört?
Ja, alles Mögliche. Aber immer schon, wenn ich von Backöfen erzähle, geht bei vielen so das Fenster auf. Ah, ich habe auch zu Hause einen, du kannst mal gucken und reparier den. Also das, das, was Sie jetzt eben sagten. Also alles Mögliche, was so an Bildern, an Fenstern aufgeht, wenn die Menschen Backöfen hören. Aber unsere Backöfen, die wir produzieren, sind Industriebacköfen, würde ich das jetzt mal sagen, für den klassischen Bäcker, große Anlagen. Und damit Sie ein Bild haben, und so hole ich die Menschen immer ab, die mich dann ansprechen, der kleinste ist wie eine Garage so groß und der größte, der passt in eine Turnhalle. Also diese Dimensionen bauen wir. Und damit klärt sich dann auch schon ganz schnell, ob ich in der Küche irgendeinen Backofen zu Hause reparieren kann. Also abgesehen davon sind alle hier in dem Laden froh, dass ich nicht die Backöfen baue, weil das ist gar nicht so mein Steckenpferd. Und die würden dann auch nicht so gut funktionieren, wenn ich das machen würde.
Dann lassen Sie uns doch mal wissen, was Sie nach dem Studium, was Sie gemeinsam mit Frau Emde abgeschlossen haben, lassen Sie uns doch mal wissen, wie Ihre Karriere dann weiterging und was Ihre Kompetenz ist.
Ja, ich steige mal bei dem Studium ein, aber bei dem Beginn des Studiums. Und ich glaube, da kommt man, oder komme ich vielleicht auch eher auf meine Kompetenz. Im ersten Semester Betriebswirtschaft an der Hochschule hat damals der Professor gefragt, der hat mir viele Storys erzählt, die mich bewegt haben. Und eine Story und eine Geschichte war, sagt er, hört mal, überlegt mal, ob ihr, und das ist eine sehr harte Frage gewesen, wenn ihr jetzt hier sitzt und später mal in Führungsposition im Unternehmen seid, ob ihr jemand entlassen könnt. Und ich weiß nicht, ob alle in dem Saal drüber nachgedacht haben, ich zumindest hab's. Und ich war gar nicht so weit entfernt von Sozialarbeit. Also ich hatte wirklich damals mal überlegt, mache ich was Soziales oder mache ich was in Richtung Betriebswirtschaft? Ich habe mich dann für Betriebswirtschaft entschieden und habe auch diese Frage nochmal lange damals überlegt, ob ich irgendwann auch die ganze Facette, die vielleicht eine Führungskraft irgendwann mal im Unternehmen braucht, um ein Unternehmen zu führen, ob ich das machen möchte. Habe die Frage mit Ja beantwortet und bin dann durch ein Betriebswirtschaftsstudium an der Hochschule in Koblenz und bin eigentlich Koblenzer Jung, habe auch mal eine Ausbildung gemacht vorher und habe dann irgendwann so am Ende des Studiums dargestanden, was machst du denn? So, und es ist eine andere Zeit gewesen wie heute, das sagt ja wahrscheinlich jede Generation, aber damals waren die Stellen nicht so auf der Straße, so viele offene Positionen. Ich habe mich bunt beworben, auch bei größeren Unternehmen und hatte sogar ein, zwei Zusagen auch für größere. Für IKEA wollte ich damals mal, ganz, weil ich mehr aus dem Handel kam auch. Meine Eltern hatten früher einen kleinen Handel in Koblenz. Und dann bin ich durch Zufall, auch wirklich Zufall, wie die Welt so ist, an das Unternehmen Häuft geraten. Damals gab es da zwei Brüder, die das Unternehmen in der damals achten Generation schon auch geleitet haben. Und da bin ich mal nach Bell gefahren. Ich wusste vorher gar nicht, wo Bell ist. Und habe mich dann ins Dorf verirrt. Und die Jungs haben mich damals so begeistert von ihrem Typ her. Waren dann auch so meine Altersklasse, ein bisschen älter vielleicht. Und dann bin ich irgendwie da eingestiegen. Damals, und das sind so drei Zahlen, die man sich gut merken kann, das ist mehr als 30 Jahre her. Damals hatte das Unternehmen nicht ganz 30 Mitarbeiter, etwas weniger. Und heute haben wir 300 Mitarbeiter. Das zeigt so ein bisschen vielleicht so die Entwicklung, die dann in diesen 30 Jahren vonstatten gegangen sind. Mit all den kleinen Zwischenschritten, die dazwischen waren, ja.
Die Frage muss erlaubt sein. Gab es denn diesen Punkt, dass Sie auch mal jemanden entlassen mussten oder ging es immer nur aufwärts?
Also, ja, musste ich. Und Sie müssen als Führungskraft Grenzen ziehen, rote Linien ziehen und da gehört das auch dazu, ja, und das ist jetzt nicht, also auch, es muss ja noch nicht mehr entlassen sein, also sie müssen ja auch manchmal auch nur eine klare Ansage machen oder sagen, so, ich treffe jetzt eine Entscheidung und das ist auch etwas, eine Lernkurve gewesen, die ich mitgemacht habe, damit umzugehen. Ich sage immer so salopp, ich kriege so unangenehme Themen in homöopathischen Dosen durch meinen Tag. Also ich muss mich da schon ein bisschen sortieren, dass ich das immer mache, aber es gehört dazu, ja. Und ich wäre nicht an der richtigen Stelle, wenn ich das nicht auch treffen könnte. Und in 30 Jahren Unternehmensgeschichte, es ging immer hoch, wir haben viele Erfolge gefeiert, aber wir hatten auch Niederlagen und wir hatten auch schwierige Zeiten. Ja. Das war nicht immer irgendwie, dass es auch geschäftlich immer irgendwie so war, dass ich dachte, ja, das ist ja alles toll, ja. Und ich glaube, das ist, sagt man so, aber ich glaube, das ist wirklich der Unterschied. Das sind eigentlich die Momente, wo man merkt, hat man die richtigen Leute an Bord, ja? Oder ist man der Richtige, der dann auch Schiff steuert, ja?
Ja, ganz lieben Dank. Also ich finde das auch sehr spannend, dass Sie sich an diesen Moment zu Beginn des Studiums erinnern können. Und ich glaube, wir drei sind ungefähr gleich lange im Beruf. Und ich habe einen ähnlichen Satz aus meiner ersten Vorlesung, bei der unser Dozent gesagt hat, besorgt euch bitte eine Monatskarte der Kölner Verkehrsbetriebe, denn da seht ihr, für wen ihr arbeitet. Ich komme aus der Werbung, Kommunikationswirtschaft. Und er hat immer gesagt, bildet euch nicht ein, dass das in schicken Restaurants und in den tollen Hochglanzzeitungen passiert, sondern in der Straßenbahn seht ihr, für wen ihr arbeitet. Mhm. Und der ist mir auch hängen geblieben. Mhm. Aber wie schön, dass wir jetzt etwas über Häuft erfahren haben, über Sie erfahren haben, über ein Unternehmen, wo man jetzt erstmal denkt, Handwerk hat goldenen Boden, also ein Backofen, der eine Fußballplatzgröße hat, den würde ich mir sehr gerne mal anschauen. Vielleicht können wir das irgendwann auch nochmal integrieren, dass die Hörer unseres Podcasts da Einblicke bekommen dürfen. Wir verlinken das Unternehmen natürlich in den Shownotes des Podcasts. Und Frau Emde, jetzt kommen wir aber noch mal dahin zurück. Jetzt haben wir gerade die Geschichte von Herrn Rosenbach gehört, von der Firma Häuft, auch so einen kleinen Einblick. Das ist ja genau das, was auch Ihr Ziel war, warum Sie also gesagt haben, wir müssen uns auf den Weg machen und etwas für die Arbeitgebermarke einer gesamten Region machen. Weil wer weiß, wo Bell ist und wer weiß, was hier alles zu tun ist und wer weiß auch, wie schön die Region ist, ne?
Ja, und vielleicht ein direktes Angebot für Sie oder für diejenigen, die sich mit Ihrer Berufsausbildung beschäftigen. Wir versuchen halt, junge Menschen anzusprechen. Mhm. Und das ist auch eigentlich die Zielgruppe für unsere Arbeitgebermarke. Also Mück auf Zack ist eine regionale Arbeitgeber für die Unternehmen aus dem Landkreis Main-Koblenz. Also wir sind Wirtschaftsförderung des Landkreises und wir adressieren auch an die Unternehmen.
Das heißt, die Unternehmen nutzen ihr Angebot, ihre Arbeitgebermarke, zu der wir gleich mit Sicherheit im Detail nochmal kommen, nutzen das, um das eben auch mit einzubringen als ein Pfund, was man einwerfen kann, neben dem schönen Arbeitsplatz, neben einem vielleicht tollen Chef wie Herrn Rosenbach, aber eben auch nochmal das Angebot, sich über die Region und über ja die Besonderheiten im Umfeld auch schlau zu machen. Ne?
Genau so ist es. Wenn ich vielleicht noch etwas ausholen kann, wir haben 2022 einen Jugendmonitor bei Jugendlichen durchgeführt, haben also die jungen Menschen befragt, was ist denn für euch wichtig, hier zu bleiben oder in den Beruf einzusteigen? Und da haben uns 70% der jungen Leute gesagt, dass sie für ihre Ausbildung und Weiterbildung gerne in der Region bleiben wollen. Also wir haben eigentlich ganz gute Klebekräfte von jungen Menschen hier in der Region. Es sind aber auch genauso viele bereit, für einen guten Job woanders hinzugehen. Also da sieht man, dass Familie, Freunde binden auf der einen Seite sehr stark. Und da haben wir eigentlich auch das Feedback, dass das nach Corona sogar eher noch enger geworden ist. Aber es natürlich will auch jeder einen guten Job finden, also sein Ort, wo er nicht nur Geld verdient, sondern auch vielleicht seinen Talenten entsprechend sich einbringen kann. Und das war für uns der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir bauen eine Arbeitgebermarke auf. Auch natürlich, um Unternehmen sichtbar zu machen, aber auf die Zielgruppe der Auszubildenden ausgerichtet und dort sichtbar zu machen, hey, ihr braucht Informationen, wie denn so ein Job bei Häuft aussehen könnt. Und wir helfen euch bei dieser Suche nach einem guten Ausbildungsberuf.
Wir haben das ja auch in einer Folge gehabt. Wir haben ja über den Jugendmonitor und die Ergebnisse gesprochen. Und das war ja wirklich toll, wie viele Menschen da auch gesagt haben, Mensch, ich bin hier verwurzelt, sei es mein Freund, der ist, ich möchte bei meiner Familie bleiben. Und die müssen das erfahren. Die müssen in der Tat wissen, dass ich nicht nur beim Bäcker eine Ausbildung machen kann, sondern auch bei einem Backofenbauer und dann noch bei einem Hidden Champion, also wo es ja auch immer heißt, die sitzen bei uns in der Region, die sitzen nicht in den Metropolen, sondern das ist das Besondere an Deutschland, dass die verteilt sind im ganzen Land. Und Herr Rosenbach, jetzt aber auch die Frage an Sie, wie viel Prozent Ihrer Mitarbeiter können Sie aus der Region rekrutieren und für was brauchen Sie vielleicht auch Spezialisten aus, ich sage jetzt mal aller Herren Länder, aber aus anderen Regionen, vielleicht sogar tatsächlich aus anderen Ländern?
Also ich würde sagen, wir haben 95% oder sogar noch mehr aus der Region.
Wow, toll.
Also mir fallen nur wenige Beispiele ein. Ab und zu verirrt sich mal jemand hier, aber dem müssen wir dann wahrscheinlich auch Grundstück und manchmal auch Partner noch mitvermitteln, damit die irgendwie hier in der Region bleiben. Aber die meisten finden wir hier in der Region. Ich sag jetzt mal, wir bilden ja auch, also A, bilden wir viel aus, schon klassische Ausbildung. Aber dann auch entwickeln wir die Leute auch. Und wir haben auch bei unseren Führungskräften, finde ich ganz interessant, sind fast über 90% eigentlich aus dem eigenen Haus. Und es sind dann nicht immer die klassischen WHU, MBA-Jungs und Mädels, also sondern wir haben viele, die wir auch ihren eigenen Weg haben gehen lassen. Das ist Vor- und Nachteile, ja. Also wir sind natürlich viele Eigengewächse, die noch vielleicht auch betriebsblind sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind extrem loyal. Kennen den Laden hier in- und auswendig. Und ich würde mich ja selbst als Eigengewächs, also wie ich die Hochschule verlassen, da war ich auch noch ein Greenhorn, ja. Habe ich auch noch das ein oder andere jetzt über die Jahre gelernt, ja. Und so gehen wir auch an die Ausbildung ran. Deshalb, glaube ich, haben wir viele Leute hier aus den eigenen Reihen, brauchen auch nicht so die aus München oder Hamburg kommen. Also es macht schon Sinn, dass man hier irgendwie in der Region ist. Aber die Klebekräfte, den Begriff fand ich
schöner eben interessant. Schöner Begriff, ne?
Ja, also das Hidden Champion ist ja eben auch schon mal gefallen. Und wenn ich jetzt mal gucke, wo wir überall rumturnen auf der Welt, ja, dann bieten wir den Leuten, also es gibt den klassischen, der nicht aus Main und Koblenz weg will, der kann ja jeden Tag hinkommen, das ist gut. Aber wir bieten auch, und das ist auch, was viele junge Leute oder Menschen je nach Lebensphase auch gern auch schätzen. Wir bauen Anlagen in Japan, in Australien auf. Wir haben Projektleiter, die dahin müssen. Wir haben Monteure, die dahin müssen, Kundendienstleute, die auch in ferne Länder kommen. Heute hier sind Gäste aus der Türkei da, die bei uns die Firma besuchen. Also wir sind schon sehr international auch, ja. Und das auch mit allen, also nicht nur die Belegschaft ist international, auch ist mir ein Querschnitt der Bevölkerung, die hier arbeitet, aber auch unsere Kunden. Und das macht das Ganze ja auch sehr, sehr, sehr bunt dann. Also man kann auch hier in der Eifel durchaus international arbeiten.
Und vor allem, wie Sie sagen, Karriere machen, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Ich musste gerade an Trigema denken, an Burladingen, an die Schwäbische Alb, ja. Der Kollege, der auch immer sagt, ja, also ich habe hier die Mitarbeiter und die können bei uns Karriere machen und die bekommen dann keinen vor die Nase gesetzt, der sich aus Hamburg bewirbt, weil er würde sich immer fragen, was will einer aus Hamburg in Burladingen? Also
Ja, ich möchte auch gerade nochmal so auf das zurückkommen, Jörg, was du am Anfang gesagt hast, ne? So bei deinem persönlichen Weg in den Beruf und zu Häuft. Hätte der Zufall eine Rolle gespielt? Ich glaube, wir können mit Mück auf Zack dem Zufall so ein bisschen auf die Sprünge helfen bei den Menschen, die hier in Main-Koblenz und Umgebung wohnen, die einfach vielleicht in der heutigen Zeit auch, wo wir einen Arbeitnehmermarkt haben, wo Auszubildende sich ihren Job und ihre Ausbildung aussuchen können und das Unternehmen aussuchen können, glaube ich, ist es nochmal umso wichtiger, Arbeitsinhalte, also Ausbildungsberufe, und bei Mück auf Zack geht es im ersten Step wirklich um Ausbildungsberufe und auch Unternehmen attraktiv vorzustellen. Also einfach auch die Chancen, die beruflichen Chancen bei den regionalen Unternehmen an die Nachwuchskräfte heranzubringen, die ja, glaube ich, genauso ihre Talente haben wie wir früher, aber auf der Suche sind, wo können sie denn ihr Talent am besten weiterentwickeln? Ich glaube, das ist für junge Menschen heute noch herausfordernder geworden und auch für Eltern, die manchmal auf unseren Veranstaltungen und Ausbildungsmessen stehen und nicht wissen, ja, wo soll denn das Kind jetzt hin?
Ich glaube, der Unterschied, also ist die eine Seite, man kann so Leitplanken geben, aber was hilft, also was übrigens auch meine Geschichte, ich hatte ewig her, aber ich hatte damals noch 2-3 andere Angebote, wenn ich mich da so ganz dunkel noch dran erinnere. Und dann bin ich ja trotzdem in der Region geblieben. Und der Unterschied, weshalb ich hier geblieben bin, also nicht, weil ich dann Bell auf einmal schön fand, also das ist nicht unbedingt der Nabel der Welt, ja. Jetzt hören wahrscheinlich nachher lauter Beller zu und sagen, was sagt der? Aber der Unterschied waren die beiden Jungs, mit denen ich das Gespräch geführt habe, die beiden Brüder damals. Die Menschen haben die haben mich angefixt. Und wenn ich jetzt überlege, was dieses Wissen, was geht, oder Mück auf Zack, wenn die Leute hier hinkommen, dann, oder die jungen Leute, dann lernen die anderen jungen Leute oder das Unternehmen und Menschen kennen, wo die sagen, okay, das ist mal das Erste, was die da wahrnehmen. Ja. Mhm. Und die Chance, glaube ich, neben den Produkten und die Sachen, die wir hier machen, aber ist, glaube ich, so das Gefühl überhaupt mal, was ist das da? Und vielleicht da noch abschließend, mein Sohn beginnt jetzt auch eine Ausbildung, hatte 2 Ausbildungsfirmen, hatte sich erst in ein größeres Unternehmen verschossen, ist jetzt aber in einem kleineren hängen geblieben. Bei beiden hat er ein Praktikum gemacht und ich habe ihn auch gelassen. Er hätte also sowieso seine Entscheidung. Und sein Grund, weshalb er bei dem Unternehmen, wo er jetzt ist, diesem kleineren Unternehmen gelandet ist, ist, weil er da was machen konnte. Da sagte er, ich kann da direkt irgendwie mitarbeiten. Und es waren die Menschen letztendlich. Das hat er so nicht auf den Punkt gebracht, aber es waren irgendwie das Umfeld, was ihn irgendwie sagte, ich konnte da was machen, ich krieg alles mit und kann. Und das war sein Antrieb, da hinzugehen. Und die Chance haben wir natürlich, wenn wir uns als Unternehmen und uns und unsere Menschen vorstellen können.
Also es Du hättest dabei sein können, als wir die Kampagne konzipiert haben. Genau, das war nämlich die Idee, weil wir gesagt haben, das eine ist, natürlich brauchen wir die Unternehmen, die sich auf der Internetseite, auf der Homepage vorstellen und ihr Unternehmensprofil dort auch anlegen. Aber das Zweite, und ich glaube, das ist für die Zukunft und die Kampagne noch viel wichtiger, ist, wir haben momentan dort Steckbriefe von Jugendlichen hinterlegt, von Auszubildenden. Und da berichten die Auszubildenden, was in ihrem Job bei dem Arbeitgeber, bei den Menschen, wo sie sind, bei ihrem Ausbilder besonders gut ist, was ihnen gefällt, was ihnen am Arbeitgeber und am Beruf Spaß macht. Und wir lassen praktisch die jungen Leute für ihren Ausbildungsberuf werben und möchten das in der Zukunft auch nochmal damit den Radius erweitern, indem wir halt über Social Media Kampagnen auch wieder die jungen Menschen erreichen. Und dann neben dem, vielleicht irgendwo neben dem, was dein Sohn jetzt auch in dem persönlichen Erleben hat, vielleicht auch schon im Vorfeld irgendwie zu triggern und zu sagen, ey, das ist aber ein cooles Unternehmen. Und da ist ein junger Mensch, der sagt, das macht mir echt Spaß, bei Holf zu arbeiten oder bei den vielen attraktiven Arbeitgebern, die wir in Main-Koblenz haben. Ich glaube, das müssen wir vermitteln, das wollen wir vermitteln, dass wir tolle Unternehmen haben, aber dass es auch Spaß macht, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen und abends auch etwas Sinnerfülltes geleistet zu haben.
Und das ist ja auch ganz besonders wichtig für Menschen, die jetzt nicht den Weg einschlagen, dass sie sagen, ich mache Abitur, ich mache ein Studium und beginne dann erst meine berufliche Laufbahn, sondern ich finde das so wichtig für die jungen Menschen, die in der 8., 9., 10. Klasse ja heute alle eine Potenzialanalyse machen. Das ist heute im schulischen Alltag vorgesehen. Die machen Praktikas. Und dass dann auch die Berufskoordinatoren in den Schulen wissen, Mensch, für dein Potenzial, für das, was du kannst und was in dir steckt, ist es gut zu wissen, welche Arbeitgeber es gibt und auch da schon früh eine Vernetzung anzubieten und diese Schnuppertage. Weil, wie Sie sagen, es ist letzten Endes, man geht dahin, wo man sich wohlfühlt, wo man, ich sage immer, eine Familie hat, das wird ja immer diskutiert, darf ein Arbeitgeber eine Familie, Familienersatz sein, ja oder nein, aber der Gedanke, dass ich ja so viele Stunden am Tag dort verbringe, mehr als möglicherweise mit meiner Familie, der ist ja schon relevant, dass es dann auch tolle Menschen sind, ne?
Ich glaube, dass gerade diese Frage von Team, auch von Betriebskultur, heute wichtiger denn je sind. In Bewerbungsgesprächen werden wir auch oft darauf angesprochen, wie man denn die Work-Life-Balance miteinander kombinieren kann und was es für Benefits geht. Jetzt sind wir als WFG im Verhältnis zu Häuf ja ein kleines Unternehmen, aber ich glaube, dass Arbeitgeber sich ganz besonders damit auch nach außen zeigen müssen, was sie denn anbieten. Und wenn sie auf die Homepage gucken und die Darstellung, wo denn die Benefits sind in den jeweiligen Ausbildungsberufen, dann ist das halt nicht nur Money, 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 sondern es sind auch ganz viele andere Dinge. Ich glaube, das Geld gehört dazu. Aber um ein Unternehmen attraktiv zu finden aus Sicht der jungen Menschen, das ist auch die Gemeinschaft, die Sinnhaftigkeit vielleicht auch der Produkte, die im Unternehmen gebaut werden, hergestellt werden. Also es ist die Beziehung zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, glaube ich, ist pluraler geworden.
Also ich glaube, es gibt so ein Grundrauschen oder so eine Linie, gut, das ist Verdienst, das sind der Apfelkorb bei uns und Kaffee und Wasser und es gibt einen Weihnachtsbaum und mir fallen so ein Haufen Sachen ein, die wir so machen, ja. Aber die werden nie genug sein. Es wird irgendeinen geben, der hat nicht den Äpfel, die im Büro ausliegen, sondern Kiwis dabei oder so. Also es gibt ein gewisses Paket, was glaube ich Standard ist oder wo man sich mit beschäftigen kann. Wir hatten vor 2-3 Jahren einen Werte-Workshop gemacht, also so einen ganzen Tag eine Anzahl Mitarbeiter, die sich mit, da können wir unsere Werte formulieren. Und ich glaube, wenn wir den heute machen, kämen ein bisschen andere Werte raus, also an so einem Tag irgendwas, was rausfiltern. Aber was ich an dem Tag, ich war selbst nicht dabei, es war übrigens eine Entscheidung, dass wir gesagt haben, die Geschäftsführung kommt abends zum Grillen dazu und wir kriegen dann die Werte präsentiert. War der häufig damals ein bisschen aufgeregt, ob was dann wohl abends rauskommt. Aber wie hat er zu mir auf dem Weg dahin, hat er gesagt, wir müssen nicht machen, was Sie jetzt sagen. Aber es war alles okay. Es ging alles, die waren alle wertschätzend dazu. Aber was die Erfahrung war, und ich glaube, das zieht sich bei uns durch alle Ebenen, sind, die haben den Werte-Workshop mitbegangen. Wir hatten externen Trainer, in dem wir uns gegenseitig, oder die haben sich gegenseitig Geschichten erzählt, die sie mit Häuft verbinden. Und da kamen natürlich auch negative Dinge raus. Es waren aber auch positive, wohl auch selbst aus den Negativen kamen ja Werte raus. Und es ist eine Kultur, ist nicht, das kann ich nicht aufschreiben, ich kann da nicht, das ist nicht der Apfelkorb oder so, sondern es sind die Geschichten, die wir uns erzählen und die passiert sind. Und da ist es entscheidend, was für eine Kultur man hat, und das macht sich an. Und jetzt eine Geschichte, die ich gerne höre und die ich auch selbst mitgeprägt habe, ist, wie im Ahrtal die Katastrophe war. So, Donnerstags, Freitags ist das passiert. Da war ja am Anfang noch, wenn ich das so ganz dunkel noch dran erinnert, irgendwie unklar am Anfang die Situation. Und freitags hatten wir die ersten, wir sind ja nicht ganz unweit vom Ahrtal, kamen dann so Meldungen, die brauchen Hilfe, das ist ganz schlimm, was alles passiert ist. Und wir hatten von einem Altenheim in Ahrweiler die Anfrage, wir müssen unsere alten Leute, die sind im zweiten Stock, irgendwie runterschaffen, wir haben keine Hilfe. Und dann war von einem Mitarbeiter die Mutter, die dort arbeitete. Und dann haben wir freitags morgens relativ schnell entschlossen, und unsere Kundendienstmonteure sind freitags meistens hier und räumen den Bus auf, dann haben wir gesagt, okay, wir schicken einen Trupp Kundendienstler dahin, die helfen da, die alten Leute aus dem zweiten Stock da runterzubringen. Und dann passierte Folgendes, also wir haben das gemacht an diesem Freitag. Ich erinnere mich noch, sonntags irgendwie wurde das ja irgendwie alles klar, rief mich ein Mitarbeiter an und sagte, Herr Rosenbach, wir können morgen alle nicht kommen, weil wir sind hier in dem Altenheim und helfen. Dann hatte sich das in der Firma rundgeschlagen, da waren dann viele, die dann alle dahin gefahren sind. Und dann habe ich gesagt, naja, also mir wäre schon recht, wenn morgen die Leute zur Arbeit kommen würden. Ja, also ich weiß, das ist schlimm da, aber kommt doch erstmal, dann reden wir. Und dann warten wir montags morgens in einem großen Saal bei uns mit den Leuten, die dann da waren. Die haben Bilder mitgebracht, haben das beschrieben mit dem Altenheim. Und dann haben wir relativ schnell entschlossen, haben gesagt, okay, gesehen, wir helfen dem Altenheim. Ja, wir fahren dahin und räumen jeden Tag 10 Leute, eine Woche lang, tagsüber und haben Werkzeug, hatten wir sowieso, wir hatten das Gerät und sind jeden Tag dahin gefahren während der Arbeitszeit. Und was aber dann passierte, war, dass die Leute auch nachmittags noch nach der Arbeit dahin gefahren sind. Ich war selbst auch mal einen Tag da. Also wir haben den Rahmen gegeben und haben danach auch mit den Helfern und mit den Leuten vom Altenheim ein halbes Jahr später ein Fest gemacht und das auch nochmal. Aber das war unser Altenheim. Die Leute, ich musste die nach einer Woche sagen, jetzt ist gut, wir müssen das jetzt nicht neu aufbauen, wir haben es sauber gemacht und es war abgeschlossen für uns. Aber es war unsere Geschichte. Und das fand ich, das war eine große Geschichte, aber da gibt es für mich zumindest, aber es gibt dann viele kleine Stories und die sich jeder irgendwie erzählt und die sind nicht planbar. Die passieren, also, täglich kommt hier irgendwas, wo ich denke, naja gut, da gibt's keinen Plan für. Da muss ich jetzt irgendwie entscheiden. Und das bin ja nicht nur ich, sondern das sind auch unsere Führungskräfte. Ich kriege ja nicht immer alles mit. Die entscheiden dann für einen Mitarbeiter, für irgendwas und sagen, das machen wir jetzt mal so. Ja. Und die Stories, die erzählen die Leute sich, ja.
Und die Stories, glaube ich, Jörg, hätten wir auch ganz gerne nachher auf Mück auf Zack. Also die jungen Leute, die aus ihrem Alltag berichten, von ihrem Erlebnis bei den Unternehmen, weil das authentischer ist, vielleicht auch andere dann eher begeistert, als wenn ich ein gut aufgelistetes Werbeplakat habe, auf dem all die Benefits des Unternehmens draufstehen.
Ich mag noch eine Story, weil es gerade Azubis angeht, die brennt mir. Aber wir haben also, unsere Azubis machen seit neuestem so einen ersten Tag, wo sie dann hier durch die Firma laufen, machen eine Schnitzeljagd, werden mit den anderen Azubis so connected, wie man so neudeutsch sagt. Und das passiert dann alles so. Und vor 2 Jahren hatte ich den Vorschlag gemacht, naja, die machen dann immer so ein bisschen Spielchen und gehen abends noch irgendwo hin. Mit der Vulkanbahn sind sie gefahren und alles. Und dann sag ich, okay, lass uns doch mal den 1.000 Euro habe ich Ihnen zur Verfügung gestellt und habe gesagt, ihr habt jetzt 1.000 Euro, ihr kommt eine Stunde in den Raum und nach der Stunde müsst ihr sagen, für was ihr die 1.000 Euro spendet. Und wir akzeptieren alles, was ihr sagt, für was es ausgegeben wird. Ja, also wir spenden, sowieso von der Firma für verschiedene Institutionen. Aber das wollte ich denen nicht vorgeben. Ich sagte, okay, überlegt euch da mal, wenn ihr 1.000 Euro habt, für was für eine Sache würdet ihr das spenden? Und es kam dann raus, dass sie nach einer Stunde für das Kinderhospiz in Koblenz die Spende abgeben wollten. Das war gut, das ist okay, das haben wir auch durchgewunken. Aber dann kamen die kurz danach und sagten, naja, das ist nicht genug. Dann dachte ich, naja, gut, die Z, sie wollen jetzt noch mehr Geld oder so. Nee, sie sagten, nee, sie wollten selber noch mehr zusammenbekommen, haben dann einen Vorschlag gemacht, dass sie in der Mittagspause Waffeln und Würstchen verkaufen. Mhm. Und haben dann in der Mittagspause Waffeln und Würstchen verkauft. Also die haben das selbst organisiert, es war ihre Sache, war ein bisschen, vielleicht das ein oder andere hygienetechnisch nicht immer einwandfrei, aber es war gut, es war deren kleines Projekt und das haben kamen auch alle Mitarbeiter und die haben die Würstchen, haben noch mal ein paar hundert Euro zusammengekriegt und haben das dann selbst gespendet, sind dahin, haben den Scheck übergeben und das ist deren Geschichte. Und das ist das, was die vielleicht, der ein oder andere, so, guck mal hier, coole Aktion, es ist nicht die 1.000 Euro, sondern das Ding, was sich darum jetzt rankt. Ja.
Ja, und das ist eben auch das ist ja keine Einbahnstraße, diese Wertestraße, ja. Also ich habe Werte als Arbeitgeber, aber ich habe eben auch meine persönlichen Werte und die sich entwickeln und die sich auch in einem Berufsleben entwickeln dürfen. Und ich finde das gerade auch in dieser Phase, Frau Emde, die Sie ansprechen, die Ausbildungsphase, die jungen Menschen, dass man da etwas hat, wo man sagt, da wächst man gemeinsam dran. Und da gibt es auch etwas, wo ich jenseits meiner berufsschulischen Sachen, die ich lerne, wo ich eben auch die Chance habe, in diesem Team noch viele Sachen mitzulernen und mich einzubringen. Und da sind wir wieder bei der Attraktivität der Region. Ist ja auch interessant, dass die sich was ausgesucht haben, was in der Region blieb und nicht gesagt haben, wir möchten jetzt in Lampedusa was machen, ne? Das ist ja schön, dass auch so ein Wertekanon da sich gemeinsam entwickeln darf.
Ja, und der ist sicherlich in jedem Unternehmen anders. Der ist in einem großen Unternehmen nochmal mit 300 Mitarbeitern nochmal anders, wie vielleicht bei einem Heizungsbauer mit 5 Mitarbeitern. Aber es geht immer auch darum, glaube ich, dass das Fitting nachher passt. Und die Auszubildenden oder die jungen Menschen sind ja auch vielseitig. Und insofern, glaube ich, ist, wenn es uns gelingt, diese jungen Menschen mit dem richtigen Arbeitgeber in Verbindung zu bringen, dann haben wir mit Mück auf Zack viel erreicht.
Frau Emde, ich muss jetzt aber den Herrn Rosenbach nochmal nach diesem Backofen mit der Fußballplatzgröße fragen. Das geht mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf. Was wird da drin gebacken? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe überhaupt noch eine Notiz, aber egal. Erstmal kommt Ihr Fußballfeld. Also ich wollte eben nicht reinkrätschen. Also ich habe Turnhalle gesagt, aber Fußballfeld ist auch gut. Also.
Okay. Herr Rosenbach, wir nehmen diesen Podcast im Zeitraum der Fußball-EM auf. Sie müssen entschuldigen, dass ich nur in 77.000 Euro Menschenstadiengröße denke gerade.
Also Zwischengarage und Turnhalle, kein Fußballfeld, aber das geht ja, ist so ganz weit auseinander ja nicht. Es geht das drumherum, ist natürlich auch viel, viel Technik, die so ein Ofen, der einen kleineren Kern hat, der B- und Entlädt, das ist automatisiert alles, also viele Sachen, die sich drehen. Ich sage auch inzwischen gar nicht mehr, früher habe ich immer gesagt, wir sind Backofenbauer, heute tendiere ich mehr dazu zu sagen, wir sind Anlagenbauer, weil das packt irgendwie mehr die Begrifflichkeit, dass da das wird nicht nur einfach warm gemacht, sondern da ist viel, was auch in Bewegung ist, was sich dreht. Wir beliefern große Industriebetriebe, also große Namen, die Sie in Regalen finden, die einfach in großen Mengen produzieren, ein Produkt, was durch so eine Linie läuft, aber auch große Handwerksbetriebe, viele ja in der Region auch, da sind wir sowieso stark verwurzelt, aber auch weltweit, große Filialisten, die auch handwerkliche Produkte backen, aber natürlich idealerweise auch eine kontinuierliche Qualität haben wollen und natürlich auch rationalisieren, die haben auch das Thema Arbeitskräfte, Fachkräftemangel und da muss auch automatisiert werden, auch im Großhandwerk, ja.
Wie ist denn Ihre, vielen Dank, dass Sie mich da jetzt mal eingeholt haben. Also ich habe jetzt so ein bisschen Gefühl davon, dass da auch Logistik drumherum stattfindet, wenn das Toastbrot gebacken wird. Aber wie ist das denn, wenn wir jetzt über KI sprechen und über vielleicht auch eine Renaissance des Handwerks? Merken Sie das? Merken Sie das bei Ihrer Attraktivität als Arbeitgebermarke häuft, dass die Menschen sagen, Mensch, das wird wahrscheinlich auch in 50 Jahren noch gebraucht. Wer weiß, ob es den ehemals so beliebten Bankkaufmann, ob es den noch braucht. Kriegen Sie davon etwas zu spüren?
Ja, also, ist ja so allgemein, so würde jetzt jeder sagen, ja, das stimmt, der Wandel ist ganz schnell und überall wandelt sich alles. Das ist so. Ich glaube, unsere Branche hat sich auch enorm gewandelt. Die Anzahl der Bäckereien geht runter. Das Ganze, was ich eben schon angerissen habe, die Automatisierung hält auch im Handwerk Einzug. Auch KI ist da ein Thema in verschiedenen Facetten. Wenn ich jetzt mal so gucke, wen ich so kenne, in welchen Branchen die unterwegs sind, dann habe ich so das Gefühl, dass das in unserer Branche sich verändert, aber etwas langsamer geht. Das ist jetzt nur mal so der Eindruck im Gesamten. Also das, aber wir haben eine enorme Marktveränderung. Wenn ich früher die Bankengespräche geführt habe und habe denen gesagt, die Anzahl unserer Kunden wird weniger, da guckt nämlich immer, da merkte ich immer, wie die Augen groß wurden und die sagten, okay, das weiß nicht, ob der Laden noch richtig ist, um Kredite zu geben. Die Anzahl unserer Kunden, Bäcker werden weniger, das ändert sich, es wird automatisiert, da verändern sich ganz viele Sachen, aber für unsere Branche, also für uns als Hersteller, ergeben sich da eigentlich mehr Chancen. Und ich sage immer bei uns, wir müssen keine KI erfinden, können wir sowieso nicht. Aber wir können von draußen, es gibt so viele Dinge, die draußen in der Welt schon da sind. Wir müssen uns da nur umgucken. Und dafür brauchen wir auch die Köpfe, die das umsetzen. Ja, also wir müssen da schon mitgehen. Haben gerade heute hatte ich eine Mitarbeiterversammlung und habe gesagt, wir haben viel investiert und habe gesagt, die sehen jetzt nur die neuen Stapler, die da sind, ja. Das ist, Investitionen denkt jeder an Gebäude und was er so sieht. Aber was keiner sieht, und das ist das, wo wir viel mehr investieren, ist A, in Erfahrungen, die wir mit unseren Projekten machen, weil wir machen schon mal, es kommt vor, dass wir mal was verkehrt machen, dann lernen wir daraus, ja. B ist, wir machen ganz viel in Software. Wir haben ein neues, für unser ERP-System was Neues gemacht. Wir haben Patente entwickelt. Das sind Sachen, die keiner so direkt sieht. Aber das ist etwas, wo wir investieren. Und der dritte oder vierte Punkt war eigentlich, dass ich gesagt habe, wir investieren in die Menschen.
Ja.
Weil den Unterschied in der Vergangenheit und den Unterschied in der Zukunft machen bei uns die Leute. Dafür bilden wir aus. Dafür entwickeln wir auch. Ich weiß nicht, ob sie bei mir aufgehört haben, aber die Babyboomer, dass sie irgendwie irgendwie besser werden, ja, das machen wir auch. Also wir müssen alle dann irgendwie da an dem Stadion abholen, wo sie sind. Aber idealerweise entwickeln wir alle, ja, darin investieren wir auch. Das ist etwas, was ein ständiger Prozess ist.
Was auch wichtig ist, weil wir ja immer davon sprechen, dass wir heute noch gar nicht wissen, welche Berufe in 5 oder in 10 Jahren gefragt sind, dass man das mit dem eigenen Firmengold mit den eigenen Mitarbeitern entwickelt, ja, und nicht fremd reinholt. Bevor wir jetzt nochmal zur Arbeitgebermarke kommen, ich habe noch eine letzte Frage zu Häuft. Also das lässt mich noch nicht ganz los, aber das soll es ja auch sein.
Kein Fußballfeld.
Aber lassen Sie uns doch nochmal konkret sagen, welche Ausbildungsberufe kann ich denn bei Ihnen erlernen?
Also Schwerpunkt ist bei uns, sind es handwerkliche Berufe. Wir haben den früher hieß er Metallbauer, heute heißt er irgendwie Konstruktionstechnik, irgendwas, Mechatroniker, Elektriker, klassisch. Wir haben IT-Leute jetzt inzwischen seit einigen Jahren in dem Bereich. Und dann haben wir immer jedes Jahr einen Industrie- oder Bürokaufmann oder Frau. Wir haben dieses Jahr, das erste Mal habe ich auch eben auf der Betriebsversammlung gerade so gesagt, habe ich geguckt, wir haben 8 Auszubildende dieses Jahr, das haben wir noch nie gehabt. Also 8, die wir dieses Jahr einstellen. Also das ist für uns sehr viel.
Schön. Und was ist Ihre größte Herausforderung? Also das hört sich jetzt so an, als gäbe es die bei Ihnen gar nicht. Aber Sie werden doch mit Sicherheit auch Themen haben, wo Sie sagen, na, da müssen wir als Arbeitgeber auch ran und sind auch froh, dass wir auf das Netzwerk und die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zugreifen können. Was sind da so Ihre Sorgen?
Also wenn wir es mal aus dem Unternehmenskontext lassen, ich könnte da ganz viel erzählen, was Herausforderungen sind. Aber ich habe vor Jahren angefangen, also wie wir im Wachstum waren, meinen Fokus auf die Führungskräfte bei uns zu legen. Bei 300 Mitarbeitern verliere ich den Kontakt zu dem einen oder anderen. Aber die Führungskräfte, die kann ich noch ansteuern, so weit wie möglich. Und da ist die Herausforderung, dass die Führungskräfte in der Regel in meinem Kosmos sind, entweder habe ich es auch selbst eingestellt, aber sie sind dann auch vom Alter her so, alles irgendwie Babyboomer, ja. Und ich merke, und das ist nicht gut oder schlecht, nur die jungen Menschen sind heute anders, wurde ja schon, und die Herausforderung ist, dass wir es schaffen, das einfach mal wertneutral zu sehen und nicht zu sagen, die sind jetzt, das habe ich eben mein Geschichtchen da mit der Spende erzählt, die haben, das sind ja wirklich auch Perlen, die wir haben. Und aber natürlich haben die mehr Handyzeit, haben natürlich heute, können sich viele Sachen aussuchen. Ich habe eben von meinem Sohn gesprochen, der dann eins oder zwei, welchen Ausbildungsplatz nehme ich? Und die kommen mit anderen, lass uns mal über Work-Life-Balance reden. Während die Babyboomer, so, ich bin das gewohnt gewesen, ich bin auf Handwerkshaushalt, mein Papa war immer lange in der Werkstatt, arbeiten ist für mich, und so gucken, wichtig, und so gucken auch viele unserer Führungskräfte natürlich auf die Mitarbeiter, die sie jetzt haben. Sie gucken zumindest mal. Und die Herausforderung ist, dass wir es schaffen, da auch die den Blick zu öffnen, dass das nicht gut oder schlecht ist, es ist nur anders. Und es sind letztendlich die Mädchen auf der Hochzeit, mit denen wir tanzen müssen. Und das, ich finde es auch gar nicht so schlimm. Man muss einfach nur akzeptieren, dass es anders ist. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung in Personalpolitik, dass man das einfach kapiert. Ja.
Vielleicht kommen wir da auch mal auf Legislaturperioden hin für Führungskräfte, dass wir sagen, alle 4-5 Jahre wechselt das und rolliert das. Hm. Ne? Aber vielen Dank für den ehrlichen Einblick. Frau Emde, was sagt man immer so schön in der Podcast-Szene? Related das? Können Sie damit relaten? Ist das etwas, was Ihnen als Wirtschaftsförderung des Öfteren begegnet?
Ja, ich glaube, dass die Erfahrungen, die der Herr Rosenbach jetzt so geschildert hat, die machen die Unternehmen in ihrer Art alle. Wir müssen uns darauf ausrichten und einstellen, dass wir genau das Miteinander gut hinbekommen und gerade auch mit den jungen Menschen so sie so ansprechen, dass wir sie erreichen. Es nützt ja nichts, wenn wir uns die tollsten Konzepte machen und wir erreichen die jungen Menschen nicht. Und deshalb, glaube ich, sind wir auch mit unseren Angeboten schon an der richtigen Stelle, zu sagen, wir gucken, wie wir so eine Arbeitgebermarke aufbauen, dass wir es so tun, dass es den jungen Menschen gefällt. Und deshalb die Social-Media-Kampagnen. Mhm. Deshalb die Möglichkeit, dass Unternehmen sich präsentieren können. Übrigens, ich glaube, das haben wir gar noch nicht so ganz deutlich gesagt, Mück auf Zack ist für die Unternehmen natürlich kostenlos. Wir bauen diese Arbeitgebermarke letztendlich als Netzwerk auch oder im Netzwerk mit tollen Arbeitgebern aus der Region auf. Aber wir bringen auch seitens der WFG da einen große Kraft auch mit hinein. Wir wollen einfach, dass wir als Region mit unseren Arbeitgebern eine Zukunftsperspektive haben. Und die haben wir nur, wenn wir auch die jungen Menschen hier behalten und in die Unternehmen hineinbringen und die nachher Lust haben, Backöfen zu bauen oder Brötchen zu backen, je nachdem, wo sie lieber hingehen. Oder gerade auch ich finde es halt auch sehr wichtig, dass man den Ausbildungsberuf als solchen auch als eine Karriere und Lebensperspektive auch wieder wahrnimmt. Das kann für viele ja auch ein guter Einstieg sein. Wir haben so viele attraktive Unternehmen, so dass auch die Karrieremöglichkeiten, also diese regionale Karriereleiter, von denen wir gerne sprechen, auch gewährleistet ist. Also ne, ich kann mit einem guten Einstieg mich auch vielleicht auch aus Bell wegentwickeln oder auch in Bell bleiben. Das hängt ja immer von der Persönlichkeit ab. Und das ist uns einfach wichtig, das zu adressieren. Und mit den Unternehmen gemeinsam Kampagnen zu machen, mit den Auszubildenden in Social Media möglichst viele Follower zu erhalten, also viele Begeisterte, die vielleicht von ihrer Aktion an der A oder von ihrer Aktion mit der Spendensammlung für das Hospiz. Also das sind ja Geschichten, die das Leben erzählt und die unsere Jugendlichen ja erleben. Und wenn wir das schaffen, auch weiter zu transportieren, dann wäre das ein Riesenerfolg, den wir mit Mück auf Zack auch erreichen können.
Das ist ja so wichtig, dass wir also auch wirklich diese Social-Media-Präsenz und auch die eigenen Formate der Jugendlichen nutzen. Also dass es nicht heißt, hier gibt es etwas, das sollst du teilen, sondern kleiner Exkurs in die Politik, das ist auch das, was Politik auf TikTok so erfolgreich gemacht hat. Nicht die Kampagnen der Parteien, die man gut und schlecht finden kann, sondern dass die jungen Menschen da selber Content zu gemacht haben. Und selber Content zu erstellen aus, ich bin jetzt gerade hier am Waffeleisen oder ich bin jetzt gerade in Australien und baue diese Turnhalle da ein. Also ich werde es im Auge behalten und im Blick behalten, Herr Rosenbach, das bleibt schon mal klar. Aber vor allem jetzt nochmal für Sie auch nochmal zusammengefasst, Mück auf Zack ist ein Serviceangebot für die Unternehmen und ein Informations- und Bildungsangebot für Schüler, für Eltern, für Lehrer, für alle, die auf der Suche sind nach den richtigen beruflichen Chancen, die ich in der Region habe, richtig?
So ist es, ja.
Sehr schön.
Und wir sind jetzt Anfang Juli mit der Arbeitgebermarke an den Start gegangen. Wir haben immerhin schon gut 60 Unternehmen, die auf der Homepage präsent sind, die ganz großen, aber die mittleren und die kleinen. Viel. Das ist, glaube ich, für den Einstieg gut. Super. Aber natürlich soll die Mück auf Zack-Familie wachsen. Also wir brauchen noch viele, weil ich glaube, je größer das Angebot auf der Homepage ist, desto attraktiver ist es nachher auch für die Besucher. Wir haben auf der Homepage erstmal so eine Clusterung von Branchen vorgenommen und haben zu diesen 12 Branchen auch Unternehmen natürlich schon auf der Homepage und Arbeitgeber. Aber je breiter oder das Spektrum ist, je größer die Auswahl ist, gut, bei Backofenbauer gibt es nicht sehr viel Auswahl. Also das ist so etwas verankert in Bell. Und ich glaube, die vielen Unternehmen, die waren in Bell waren, das sind jetzt nur noch 2, glaube ich, ne, Jörg, wenn ich das richtig weiß.
Richtig, ja.
Also es ist schon ein besonderer Schatz, dass wir solche Talente oder auch bei den Unternehmen haben. Aber letztendlich geht es darum, noch den einen oder anderen zu gewinnen. Also wir würden gerne die 100 Unternehmen-Marke knacken. Und daher sind auch die Unternehmen eingeladen, mitzumachen. Und damit auch vielleicht die Kleinen, sage ich jetzt mal, nicht auf der Strecke bleiben. Wir bieten auch jegliche Unterstützung an. Es ist manchmal vielleicht auch etwas herausfordernd, so kurz und knackig darzustellen, wofür steht denn mein Unternehmen? Oder wenn Sie sich mal die Steckbriefe von den jungen Leuten angucken, ich glaube, das ist schon authentisch, aber der eine oder andere tut sich vielleicht schwer, so einen Steckbrief zu formulieren. Da müssen wir hinkommen und wir gehen auch, das ist unser Ziel, auch zu den Unternehmen. Wir werden nach den Sommerferien die Kampagne auch Richtung Auszubildende starten. Also momentan hatten wir uns darauf konzentriert, erstmal die Unternehmen zu gewinnen. Und nach den Sommerferien, wenn dann alle frisch aus den Ferien zurückkommen, möchten wir gerne auch die jungen Menschen ansprechen. Außerdem haben wir, glaube ich, auch dann eine Grundlage, um einfach ständig und kontinuierlich über die Angebote in der Region zu informieren. Wir gehen zum Beispiel ja auch auf Messen, auf Ausbildungsmessen, aber auch auf studentische Messen. Und häufig werden wir dann gefragt, was habt ihr denn für Unternehmen? Und wie stellt sich das denn dar, wenn man bei einem Unternehmen einen Job oder ein Praktikum oder dergleichen anknüpfen will und dorthin kommen will? Und da haben wir jetzt praktisch die Landingpage mit Mück auf Zack, um zu zeigen, das sind die Unternehmen. Und wir werden darüber auch unsere Kampagnen oder Veranstaltungen besser sichtbar machen. Sie waren ja letztes Jahr beim Debüt dabei. Wir hatten das letzte Jahr das erste Mal in Polch auf Initiative der Firma Niesmann und Bischoff eine Nacht der Ausbildung. Die wird dieses Jahr wieder stattfinden am 8. Oktober. In Polch. Und auch da geht es darum, ne, Schülerinnen und Schüler abends, nachts einfach mal in so eine Bäckerei wie die Lonas oder bei Croissants hineinschnuppern zu lassen oder bei Niesmann und Bischof zu gucken, wie wird denn so ein Wohnmobil gebaut?
Also, es war eine Traumveranstaltung, Frau Emde. Und Herr Rosenbach, machen Sie das nie in Bell, weil Sie kriegen mich da nicht rausgekehrt. Ich war, glaube ich, einer der Letzten, die da aus dem Wohnwagenpark nachts rausgegangen ist. Das hat für mich immer sowas von der Sendung mit der Maus. Ich finde das extrem spannend, in diese Unternehmen einen Einblick zu bekommen. Und ich freue mich, dass wir das jetzt heute auf eine auditive Art mal versucht haben. Also ich glaube, so ein bisschen ist da was entstanden. Herr Rosenbach, wenn Sie jetzt noch mit dem TikTok rausgehen und sagen, ich mache mit bei Mück auf Zack, mach du auch mit, dann ist die Frau Emde glücklich, der Podcast ein Erfolg und die Kampagne sowieso.
Ja gut, ob wir dann Ausbildung tanzen, ja, das müssen wir uns noch mal überlegen.
Ja.
Okay.
Ja, liebe Zuhörer, Sie sehen das jetzt nicht, aber es gibt ein leicht verhaltenes Schmunzeln zu dem Thema der Vorstellungskraft, selbst auf TikTok präsent zu sein. Herr Rosenbach, wir nehmen auch Facebook.
Ja, ich habe mir dieses Jahr was vorgenommen. Ich bin also WhatsApp, Instagram und ich habe mich dieses Jahr selbst beschränkt, weil ich gemerkt habe, wie viel Zeit ich verdaddle. Und ich habe jeden Tag nur eine Viertelstunde für Instagram und WhatsApp. Und da gibt es irgendwie so ein Ding, wo man danach muss man ein Passwort eingeben. Das habe ich mir von meinem Sohn einstellen lassen. Sie können sich vorstellen, wie demotivierend das ist, wenn ich dann wirklich die Viertelstunde überschreite und zu ihm muss. Jetzt muss er mich sozusagen freischalten. Und ich... Und die Viertelstunde, das ist lang, aber das ist nichts. Das ist nichts. Ja. Aber wie, naja, gut. Also ich will damit sagen, alles andere habe ich nicht. Ich bin nur bei Instagram und WhatsApp und da befinde ich mich zurzeit in einer Entwöhnungsphase, sage ich mal.
Die sei Ihnen gegönnt. Dafür haben wir auch die jungen Leute. Ich glaube, wenn die Viertelstunde hören, dann sagen die habe ich morgens um 7.15 Uhr weg, bevor ich das erste Bein aus dem Bett geschossen habe.
Ja, ja.
Also
ja.
Von dem her, jeder Generation sein Pläsierchen.
Das war auch übrigens, wenn ich das noch ergänzen darf, Frau Eschbach, wir hatten im letzten Jahr ein Barcamp an der Schule in Mayen. Und dann haben die jungen Leute... In einem der Barcamps ging es um Podcasts, also wie man die macht und wieso man die macht. Und dann haben die erzählt, ja, natürlich würden sie Podcast hören, weil irgendwelche Influencer dann erzählen, was das tollste Geschenk ist zu Weihnachten oder wie man mit Freunden, wo man die coolste Location findet. Ich glaube, die Kommunikationswege sind halt auch vielfältiger geworden. Und egal, ob wir jetzt auf Instagram uns bewegen oder in einem solchen Podcast, ich glaube, wichtig ist, dass wir einfach, also dass der Köder dem Fisch schmeckt. Und dafür sind wir jetzt unterwegs und versuchen halt auch auf Mück auf Zack möglichst viele Köder auszulegen.
Also das ist ein schönes Schlusswort. Und deswegen haltet Mück auf Zack, MYK, für Main Koblenz, Mück auf Zack. Es ist ja, wenn man es hört, immer noch mal was anderes. Haltet die Augen auf, haltet die Ohren auf. Der Hashtag wird euch nach den Sommerferien begegnen und alle Unternehmen aus der Region sind eingeladen, mitzumachen. Danke für die spannende Folge, Frau Emde. Und toll, dass Sie das machen. Wirklich eine großartige Initiative der Wirtschaftsförderung.
Ja, gerne. Und wir freuen uns auch wieder auf den nächsten Podcast und auf spannende Begegnungen mit Unternehmen aus Mück.
Freut mich, dass wir damit angekündigt haben, dass es weitergeht. Ja, sehr schön. Es gibt viel zu erzählen. Es ist in der Tat, die vielen verschiedenen Medien zu nutzen und zu bespielen. Auch das zeichnet Sie als innovative Wirtschaftsförderungsgesellschaft aus, dass Sie da am Ball sind. Das war der Wirtschaftspodcast Mayen Koblenz. Starke Wirtschaft, gutes Leben. Abonnieren Sie den Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform, um alle neuen Folgen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein zu bekommen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, teilen Sie ihn gerne mit Freunden und Kollegen.